Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast.
Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe Forschungsimpuls. Mein Name ist Nikolai Krüger und ich habe heute bei mir einen ganz besonderen Gast, Dr. Nina Horstmann. Und erstmal an dich, liebe Nina, einen schönen guten Morgen und willkommen im Forschungsimpuls.
Guten Morgen, Nikolai. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein und auch, dass du diesem wichtigen Thema Future Skills so eine besondere Bühne in deinem Podcast gibst. Dankeschön.
Vielen Dank dafür. Das ist total super, auch als Einstieg, denn jetzt hatte ich mir eigentlich was überlegt. Ich wollte eigentlich nämlich dich zuerst fragen, was hast du aus deinem Studium in der täglichen Anwendung eigentlich so als Skills mitgebracht aus deinem Studium? Und danach stelle ich dich aber auch noch in Ruhe vor und du dich auch. Aber das war so mein Einstieg, den ich mir überlegt habe. Jetzt hast du schon Future Skills gesagt. Was nimmst du denn so aus deiner Vergangenheit mit in den Joballtag? Kannst du das einmal kurz pitchen?
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, ist es eigentlich so das wissenschaftliche und empirische Arbeiten, was so der rote Faden auch so in meinem Lebenslauf darstellt. Also das lernt man natürlich auch schon sehr stark im Psychologiestudium, aber ich habe anschließend ja auch noch promoviert im Rahmen eines Promotionsstipendiums am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Und ja, da geht es ja einfach darum, dass man wissenschaftliche Studien sauber plant, konzipiert, dann auch durchführt, große Erhebungen und später auch ja die Daten analysiert, mit großen Datensätzen umgeht und ja die Daten dann auch entsprechend publiziert und für bestimmte Zielgruppen aufbereitet. Und all das sind natürlich Skills, die ich auch super gut in meiner täglichen Arbeit im CAE gebrauchen kann.
Das ist total spannend, weil ich frage mich, wie vielen Hörerinnen und Hörern das auch so geht, dass sie also zum Beispiel vertiefendes Statistikwissen und empirisches Arbeiten so im Alltag anwenden. Aber ich glaube, darüber können wir vielleicht gleich mal ein bisschen debattieren und das ist dann genau dein Thema. Jetzt muss ich dich natürlich auch entsprechend vorstellen und freue mich total, dass du da bist, liebe Nina. Du bist am CAE, das hast du gerade gesagt, am Zentrum für Hochschulentwicklung, Senior Expert für empirische Methoden. Das ist erstmal ein starker Titel. Du musst uns gleich sagen, was man da macht, aber da ist natürlich jede Menge Historie auch, wie man das überhaupt wird. Du hast gerade schon Begriffe genannt wie Max-Planck-Institut, Promotion. Ich habe gesehen, du warst auch Postdoc noch eine ganze Weile, auch hast dort auch weiter geforscht. Du hast also die ganze Zeit eigentlich in diesem wissenschaftlichen, empirischen und auch sehr wirklich forschungsgetriebenen Themenfeld gearbeitet. Ist das der grobe Umriss, wie man dich beschreiben kann als Forscherin aus dem Bereich oder wie würdest du dich charakterisieren?
Doch, absolut. Also ich würde sagen, ich habe schon so ein WissenschaftlerInnenherz, muss man sagen. Also das ist tatsächlich wirklich so eine treffende Charakterisierung für mich auch. Und das sind eben auch die Aspekte, die mir bei meiner Arbeit im CAE auch so viel Spaß machen. Ne? Also vielleicht kann ich da auch ein bisschen zu erzählen. Also ich bin seit 12 Jahren am CAE und verantworte dort auch verschiedene Befragungen im Rahmen des CAE Hochschulrankings. Zum einen groß angelegte Studierendenbefragungen, aber auch Befragungen von ProfessorInnen. Und da gehört dann im Grunde auch alles dazu, von der Konzeption der Befragung, auch in Zusammenarbeit mit FachvertreterInnen, dann natürlich auch die Durchführung, die Datenauswertung und ja auch die Publikation für bestimmte Zielgruppen, sei es für SchülerInnen und Studieninteressierte im CAE Hochschulranking, aber dann auch nochmal die Aufbereitung der Daten für wissenschaftliches Publikum. Genau, und das sind im Grunde so ganz wichtige Aspekte meiner Arbeit. Und ja, seit etwa 4 Jahren beschäftige ich mich noch sehr stark mit dem Thema Future Skills, so auf der inhaltlichen Ebene. Da habe ich ja auch so eine groß angelegte Professorinnenbefragung zu dem Thema gemacht, über mehrere Erhebungsjahre. Da werden wir auch gleich ja drüber sprechen und es kamen dann aber auch immer mehr Aktivitäten dazu. Also ich habe zum Beispiel mit Kolleginnen des CAE, aber auch mit der Bertelsmann Stiftung diesen Future Skills Summit, der im letzten März in Berlin stattfand, organisiert. Also hier ging es darum, so alle Bildungsstufen angefangen bei der frühkindlichen Bildung bis hin zu Arbeitsmarkt und Weiterbildung zu diesem Thema Future Skills mal zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen. Sonst ist man ja immer sehr stark auch in seiner eigenen Hochschulbubble unterwegs, muss ich sagen. Und ja, darüber hinaus war ich auch Mitglied einer wissenschaftlichen Taskforce des Stifterverbands zum Thema Future Skills 2030. Und hier haben wir dieses Future Skills Framework des Stifterverbands noch einmal aktualisiert. Genau, also das wäre jetzt im Grunde so meine Tätigkeiten einmal grob umrissen.
Die ganz groben Tätigkeiten. Ja, das sind total viele Sachen bei, die man natürlich in der Forschungsbubble kennt. Ne? Also Max Planck, Stifterverband etc. DHE kenne ich auch von den Rankings von euch. Ne? Und das heißt, also ja, ich glaube, das kennt man, wenn man in der Lehre, in der Forschung unterwegs ist, wahrscheinlich auch deshalb, hat man einfach mit zu tun mit Hochschulrankings.
Genau.
Jetzt der Bereich, den du machst, ist natürlich dann nochmal ein bisschen anders. Also ihr macht also auch aktive Forschung, heißt das. Ne? Das ist das, was so das Thema Future Skills auch ausmacht. Also ihr habt da quasi eine eigene Forschungsunit sozusagen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Zum Thema Future Skills jetzt speziell nicht. Also das würde ich sagen, repräsentiere ich im Grunde, dass ich jetzt zu diesem Thema forsche. Aber wir haben natürlich auch verschiedenste andere Themen in der Hochschulforschung, die wir bearbeiten, zum dualen Studium, zur Durchlässigkeit, Lehrerbildung, womit sich dann auch andere Kolleginnen am CAE beschäftigen. Ne?
Das ist vielleicht auch mal gerade schön an dieser Stelle so, wo kann man Impulse für die Forschung oder aus der Forschung ziehen? Ich weiß, es gibt einfach so viele verschiedene Bereiche, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind. Auch dafür ist dieser Podcast da, dass man da mal die Ruhe hat, weiter hinzugucken. Ihr habt ganz tolle Publikationen. Die kommen natürlich gleich auch alle in die Shownotes. Aber lasst uns da gerne gleich mal einsteigen. Ich komme zurück auf meine Einstiegsfrage. Jetzt hast du ja so wunderbar eigentlich den Bogen gespannt zwischen den Skills, die du im Studium erworben hast, auch natürlich in der Promotion. Ich glaube, das muss man, zumindest muss ich das in meinem Werdegang auch immer stark differenzieren, dass Bachelor, Master und Promotion nicht unbedingt was miteinander zu tun hatten im Sinne von, was macht man dann nachher und was ist berufsbewegend und so. Können wir auch gleich mal diskutieren. Aber ich erlebe immer wieder diesen Moment mit Studierenden, wo die Frage kommt, wofür brauche ich das denn später? Ja. Wie erlebst du das? Was ist dein Gefühl erstmal so in unserer Gesellschaft, bevor wir dann auf die Future Skills kommen? Wie ist denn das? Sollte ein Studium so angelegt sein, dass man das direkt nachher anwenden kann? Und ist das so? Oder siehst du dann eine Differenzierung vielleicht auch zu einer Ausbildung, dualen Ausbildung oder anderen Formen, die berufsbildend sind? Was ist da erstmal dein Gepitium zu?
Ja, also vielleicht ist es da mir hilfreich, nochmal so auf diese zentralen Bildungsziele von Hochschulforschung zu rekurrieren. Ne? Also zum einen ist es natürlich die wissenschaftliche Befähigung, die so ein ganz traditionelles Kernziel vielleicht auch gerade der universitären Hochschulbildung darstellt. Dann kommt natürlich auch Employability dazu. Das ist ja im Grunde auch stark durch Bologna getrieben, ne? Dass Menschen eben auch durch ein Studium befähigt sind, am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Und dann gibt's aber auch noch die Bildungsziele, gesellschaftliche Verantwortung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind vielleicht auch diese Bildungsziele, die traditionell noch so ein bisschen weniger adressiert werden, aber jetzt gerade auch so im Zusammenhang mit Future Skills nochmal eine besondere Bedeutung kommen. Und vielleicht muss man da auch nochmal irgendwie neu aushandeln, wie man diese Bildungsziele gewichten möchte in der Hochschulbildung. Na, aber ich denke, es muss irgendwie von allem auch was drin sein im Studium, ne? Dass dann auch jeder später seine Nische findet. Also manche möchten ja auch in der Wissenschaft verbleiben, manche gehen rein dann in die Wirtschaft oder andere Berufsfelder der jeweiligen Fächer. Und ja, es sollte aber eben auch so sein, dass Menschen an Gesellschaft teilhaben können und ja, möglichst auch irgendwie solche gesellschaftlichen Transformationsprozesse, vor denen wir jetzt ja stehen, auch mitgestalten können.
Also die Frage, inwieweit bereitet einen so ein Studium auf das Leben an sich vor? Und dann natürlich, ich fand den Begriff gerade ganz toll, die Employability auf ein Leben in der Arbeitswelt. Wobei umfasst Employability für dich eigentlich auch das Thema Gründungskultur?
Ja, würde ich auch sagen. Also jetzt auch gerade für diese wirtschaftsnahen Fächer auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich auch nochmal in vielen Ansätzen jetzt auch schon so ein Future Skill. Also so Entrepreneurship spielt da auch in einigen Ansätzen jetzt schon eine starke Rolle tatsächlich. Ja.
Okay, vielleicht noch meine kurzen Gedanken dazu. Ich versuche eigentlich immer, es positiv zu framen, dass man im Berufsleben, im Berufsalltag eigentlich immer in so verschiedene Teile seines Studiums zurückblickt. Das würde ich jedenfalls nach meiner auch nicht ganz kurzen Zeit im Industry-Bereich sagen. Und natürlich kann man nicht mal eins zu eins umsetzen, aber der Kernskill, den ich auch versuche, meinen Studierenden mitzugeben, ist Problemlösungsfähigkeit. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das in eurer Studie auch entdeckt habe. Aber bevor wir jetzt noch länger über den im besten Sinne Elefanten im Raum reden, ich tue einfach mal so, als ob ich keine Ahnung hätte von eurer Future Skills Studie. Und liebe Nina, erklär doch bitte mal, was ihr da gemacht habt und was diese Studie umfasst.
Ja, sehr gerne, Nikolai. Also vielleicht zunächst mal meine Überlegung, die ich damals vor 4 Jahren hatte, als ich die Studie konzipiert habe, was mich da beschäftigt hat. Also es gibt so eine Vielzahl von Future Skills Frameworks und Future Skills Studien, die so ganze lange Listen auch sehr unterschiedlich generiert haben, welche Future Skills wichtig sind, also oft auch mit Fokus auf Arbeitsmarkt speziell. Und ich habe mich dann immer gefragt, inwieweit werden diese Kompetenzen denn schon in der Hochschullehre gefördert? Man kannte damals so einige Good-Practice-Beispiele von Hochschulen, die sich auch schon sehr stark diesem Thema gewidmet haben. Aber es war überhaupt nicht bekannt, inwieweit Future Skills bereits in der Breite integriert werden und ob es unterschiedliche Förderungen auch in den Fächern gibt. Und ja, ich wollte mir dann mal anschauen, inwieweit die jetzt von ArbeitgeberInnen, aber auch so für Teilhabe an Gesellschaft geforderten Future Skills in der Hochschullehre bereits in den Blick genommen werden und auch wie der Umsetzungsstand auf der Ebene einzelner Fächer aussieht. Und ich hatte dann die tolle Gelegenheit, dass ich unsere ProfessorInnenbefragung, die wir jährlich im Rahmen des CAE-Hochschulrankings durchführen, tatsächlich auch für diese Fragestellung, für dieses Thema nutzen konnte. Und ja, wir haben dann Professorinnen über 3 Erhebungsjahre befragt, von 2023 bis 2025. Deshalb, weil die einzelnen Fächer im Ranking immer in so einem 3-jährigen Rhythmus aktualisiert werden. Und ich wollte ja möglichst vollständiges Bild haben und alle Fächer, die wir auch so im Ranking untersuchen, auch befragen. Und ja, auf diese Weise habe ich dann Daten von knapp 9.000 Professorinnen aus 30 Fächern und Fächergruppen an deutschen Unis, HAW, FHs und auch dualen Hochschulen gesammelt. Ja, und ich hatte den Professorinnen in dem Online-Fragebogen so eine Liste von 22 Future Skills vorgegeben. Diese hatte ich ausgewählt auf Basis des Stifterverband-Frameworks, also dieser damaligen Version. Gibt ja jetzt auch noch eine aktualisierte Version, an der ich auch mitgearbeitet habe. Und da waren im Grunde auch so verschiedene Kompetenzdimensionen abgedeckt, von so grundlegenden klassischen Kompetenzen hin zu transformativen Kompetenzen, aber auch Digitalkompetenzen. Ja, und ich habe die Teilnehmenden meiner Studie dann gefragt, inwieweit sie die einzelnen Kompetenzen bereits innerhalb ihrer Lehrveranstaltung, innerhalb des Curriculums fördern. Und einen Teil der Professorinnen habe ich auch noch gefragt, für wie wichtig sie denn die einzelnen Kompetenzen für die spätere Berufstätigkeit ihrer Studierenden halten. Und ein zentraler Kernbefund meiner Studie ist, dass ich so eine Handvoll Future Skills finde, die tatsächlich in allen untersuchten Fächern schon besonders gefördert werden. Das sind zum einen kritisches Denken und Problemlösekompetenz, die du ja eben auch schon angesprochen hast, aber auch Selbstorganisations- und Lernkompetenz sowie Urteilskompetenz und Eigeninitiative. Und wenn man diese Kompetenzen mal betrachtet, dann sieht man eigentlich, dass es so grundlegende klassische Kompetenzen sind, die auch ja in vielen früheren Ansätzen, etwa zu den Schlüsselkompetenzen, auch schon eine Rolle gespielt haben. Für den Großteil der Future Skills ist es dann aber so, dass wir tatsächlich auch deutliche Fächerunterschiede finden. Und ein Lieblingsbeispiel von mir ist zum Beispiel die Kollaboration. Hier sagen etwa 90% der Professorinnen aus dem Fach Pflegewissenschaft, dass sie Kollaboration in besonderem Maße fördern. Auch in vielen anderen Fächern finden wir da ein ähnliches Bild. Aber es gibt zum Beispiel auch Fächer, die hier ja eher so das Schlusslicht bilden, zum Beispiel VWL oder Rechtswissenschaft. Also in der Rechtswissenschaft sagen etwa nur 18% der Professorinnen, dass die Kollaboration in besonderem Maße in ihren Lehrveranstaltungen fördern. Und das finde ich auch für ganz viele andere Kompetenzen, sei es Dialog- und Konfliktkompetenz, Ambiguitätskompetenz, Innovationskompetenz und so weiter. Und ja, wenn man sich speziell nochmal die Digitalkompetenzen anschaut, da habe ich auch verschiedene untersucht, wie Digital Literacy, digitales Lernen, digitale Kollaboration, dann sieht man, dass die Digitalkompetenzen noch nicht in dem Maße gefördert werden, wie viele nicht-digitale Kompetenzen. Aber hier sind auch wieder Fächerunterschiede zu beobachten. Also zum Beispiel ist die Informatik überall schon relativ weit. Und es gibt dann aber auch wieder Fächer, wie zum Beispiel die Rechtswissenschaft oder VWL, die hier eher noch wenig machen. Es gibt so eine Digitalkompetenz, die digitale Ethik, die aus meiner Sicht ja auch jetzt gerade so im Zusammenhang mit KI eigentlich eine immer größere Rolle spielen sollte und spielen wird. Und die wird interessanterweise eigentlich noch kaum adressiert. Also am ehesten auch noch so in den Fächern Informatik, Romanistik, Wirtschaftsrecht, aber in vielen Fächern passiert hier insgesamt noch gar nichts. Ja, und wir sind dann, oder ich im Grunde noch weitergegangen und habe für die einzelnen Fächer solche Future Skills Profile erstellt. Das sind im Grunde solche, ja, so Rose Charts, so Kreisdiagramme, in denen dann, ja, so einzelne Strahlen für die einzelnen Future Skills abgebildet sind. Und ja, hier findet man zum einen, dass die Future Skills Profile noch sehr unterschiedlich vollständig sind. Also sehr vollständige Profile finden wir etwa in der Informatik, in der Pflegewissenschaft, aber auch in der Romanistik, während zum Beispiel in der VWL oder in der Rechtswissenschaft die Profile noch sehr, sehr lückenhaft aussehen. Allerdings auch immer mit besonderen Stärken bei einzelnen Future Skills, muss man sagen, die dann auch im Fächervergleich nochmal herausstechen. Und ja, was ganz interessant ist, dass im Grunde die Profile auch gut zu den Charakteristika der einzelnen Fächer passen. Also dass etwa Innovationskompetenz besonders bei den ingenieurwissenschaftlichen Fächern gefördert wird, Dialog- und Konfliktkompetenz in der sozialen Arbeit oder auch interkulturelle Kommunikation etwa in der Pflegewissenschaft. Ja, und jetzt könnten natürlich Fächer argumentieren, na ja, vielleicht sind ja auch die bestimmte Future Skills, die jetzt hier untersucht worden, nicht so wichtig für das eigene Fach. Und daher habe ich einen Teil der Fächer auch nochmal nach der Wichtigkeit der Future Skills für die spätere Berufstätigkeit der Studierenden gefragt. Und hier ist ganz interessant, dass doch wirklich die große Mehrzahl der Professorinnen für die meisten Future Skills eine hohe, sehr hohe Wichtigkeit angibt. Und gleichzeitig finden wir dann aber sehr, sehr deutliche Gaps zu dem aktuellen Umsetzungsstand. Ne? Also wenn ich mal hier so ein Beispiel aus der Medizin bringen kann, hier sagen zum Beispiel 84% der ProfessorInnen, dass Resilienz besonders wichtig ist, aber nur 43% der ProfessorInnen fördern Resilienz in besonderem Maße. Oder auch interkulturelle Kommunikation wird als sehr, sehr wichtig erachtet, wird aber bislang nur von einem Drittel der Professorinnen in der Medizin besonders gefördert. Also da sieht man auch, dass den Future Skills doch in der Mehrzahl eine sehr hohe Wichtigkeit zugeschrieben wird, dass aber die Lehre da im Grunde hinterherhinkt, muss man sagen. Ja, und wenn ich mir so die Top 5 wichtigsten Future Skills anschaue, dann sind in allen Fächern, in denen ich das untersucht habe, immer Problemlösekompetenz, kritisches Denken und Kollaboration dabei und in vielen Fächern auch noch Kommunikation und Eigeninitiative, wo man auch wieder sehr schön sieht, dass das im Grunde auch diese grundlegenden Kompetenzen sind, diese klassischen Kompetenzen, über die man eigentlich schon in der Lehre, Hochschullehre, aber auch Schulbildung schon sehr, sehr lange spricht. Und das war jetzt noch weniger die Digitalkompetenzen oder auch so diese transformativen Kompetenzen genannt werden. Was mich selber immer so ein bisschen umtreibt, ist, dass ich mit der eigenen Studie jetzt leider keine Aussagen darüber machen kann, inwieweit die Future Skills tatsächlich schon explizit gefördert werden, also dass die Förderung von den Professorinnen auch tatsächlich intendiert ist, indem sie zum Beispiel Future Skills als Lernziele formulieren, indem sie ihre Lehre kompetenzorientiert gestalten. Oder ob es vielleicht auch eher so ist, dass sie meinen, dass Future Skills quasi so implizit automatisch mitgefördert werden im Rahmen der regulären Fachlehre und quasi so Nebenprodukt darstellen. Also das wäre tatsächlich auch nochmal so ein Punkt, den ich in zukünftigen Arbeiten nochmal stärker auseinandernehmen würde. Vielleicht erstmal so in der Kurzfassung, in der aber auch, glaube ich, schon sehr viel enthalten war.
Sehr gut.
Genau.
Wirklich toll. Man merkt auch, wie du für das Thema brennst. Und ich möchte mal eine Sache auch da mal sehr lobend erwähnen. Also in die Shownotes kommt natürlich ganz klassisch Zitationen hier rein. Aber was ihr gemacht habt, war ja auch diese Webseite bauen, die eigentlich so ein richtiges Data Discovery Tool ist. Ne? Also ich bin da auch jetzt schon, seit wir darüber sprechen, über diese Episode immer wieder hier drauf und erstaunt, wie viel Spaß das macht, eigentlich hier interaktiv durch die Daten durchzustiefeln. Also man kann hier so eine Art Dropdown erstmal nutzen, um verschiedene Selektionen aufzumachen, immer wieder zu filtern, eigentlich das, was du gerade erklärt hast. Das heißt also, ich muss nicht nur die klassische Studie lesen, sondern vielmehr kann ich explorativ mich mit dieser Studie beschaffen und damit arbeiten. Ist das Standard bei euch? Also das ist
genau. Genau, dazu muss ich erstmal sagen, also dieses Portal hochschuldaten.de hat mein wunderbarer ehemaliger Kollege Marc Hüsch aufgebaut, von Haus aus auch Statistiker, der uns jetzt leider zu Ende Februar verlassen hat, also ein wunderbarer Kollege, der dieses Portal aufgebaut hat. Und mittlerweile publizieren wir darüber wirklich auch viele Studien. Also es sind einige Grunddaten auch immer drin, so aus dem Statistischen Bundesamt etwa. Aber wir machen halt auch viele dieser Datenchecks, weil sich das einfach super anbietet, ne? Wie du schon sagst, dieses interaktive Format, dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich da ja nach den eigenen Interessen sozusagen verschiedene Fächer, verschiedene Kompetenzen jetzt in meinem Fall anzeigen zu lassen. Also genau die Daten raussuchen kann, die einen persönlich interessieren. Und ich hatte damals diese erste Erhebungsrunde noch im Papierformat publiziert. Auch so unter der CAE-Publikationsreihe, also dieses Papierformat haben wir auch weiterhin. Aber da habe ich dann auch schnell gemerkt, dass dieser Anhang einfach riesig wurde mit dieser Vielzahl an Grafiken, die ich für unterschiedliche Fächer und Skills habe, sodass dann einfach klar war, alles, was danach publiziert wird, muss unbedingt in diesen Datencheck, weil dieses Format einfach ja perfekt dafür geeignet ist.
Ja, also ihr sagt dann Datencheck zu dieser Art der Datenvisualisierung und Wissenschaftskommunikation, wenn ihr dafür so eine Page baut, ja?
Ja, genau.
Und was man damit Tolles machen kann, ist ja, kann ich natürlich nicht die Finger von lassen von sowas dann. Man kann ja wunderbar dann auf dumme Fragen kommen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt filter nach agiles Arbeiten, ist überraschenderweise ein Studiengang, der das extrem fördert, also in Summe nämlich mit 60% die Zahnmedizin. Nina, wie kommt denn das? Da hätte ich das jetzt nicht erwartet.
Ja, ich muss natürlich sagen, ich kann das jetzt auch nicht für alle Fächer umfassend erklären. Also da müsste ich dann
natürlich nicht.
Manche Befunde haben mich natürlich auch irgendwie überrascht, muss ich sagen. Also zum Beispiel auch, dass die Romanistik da so weit vorne ist und so ein vollständiges Future-Skill-Profil hat. Und ja, für mich ist dann zum Beispiel auch immer hilfreich, wenn ich dann mal mit FachvertreterInnen in den Austausch komme und die Daten auch mal besprechen kann. Ja, agiles Arbeiten in der Zahnmedizin.
Ja, müsste man jetzt tatsächlich ja so reinschauen. Vielleicht ist auch, dachte ich mir beim Zuhören, das Verständnis dieser Future Skills auch unterschiedlich. Ne? Vielleicht jetzt beim Thema Agilität, ne? Vielleicht ist das auch einfach als allgemein aus dem Sprachgebrauch verstanden, als wie schnell reagiere ich denn auf Veränderungen oder Situationen, die sich einstellen. Und jetzt in der Informatik ist nämlich Platz 1, ja, da ist agiles Arbeiten als eine Art Projektmanagement oder Softwareentwicklung wurde vom Verständnis her.
Es ist schon so, dass ich natürlich Definitionen vorgegeben habe, die auch angeschaut werden konnten. Aber da bin ich auch ganz klar bei dir. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der in der Studie einfach mitspielt, dass natürlich davon auszugehen ist, dass die Kompetenzen auch so ein bisschen unterschiedlich von den Fächern interpretiert werden. Und ja, man muss natürlich auch sagen, dass innerhalb der Fächer und der Lehre die einzelnen Kompetenzen auch ganz unterschiedlich gefördert werden und ausgestaltet werden können. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur das kritische Denken nimmt, das ist wahrscheinlich jetzt zum Beispiel im Fach Pflegewissenschaft oder der Psychologie was ganz anderes als in der Mathematik. Also das ist sozusagen den Future Skills auch inhärent, so dass man da natürlich nicht vollkommen ausschließen kann, dass die Kompetenzen auch je nach Fach ein bisschen unterschiedlich interpretiert wurden.
Ja, unbedingt. Aber ich sag mal, das ist ja dann gar nicht deine Schuld, weil du hast, wie du ja vorhin erklärt hast, diese Future Skills ja auch entnommen aus einem Future Skills Framework, über das wir nachher vielleicht noch sprechen werden. Ich würde noch mal ein bisschen gerne mich interessieren für die Art, wie man denn jetzt 9000 ProfessorInnen erreicht. Das sind ja nicht wenig. Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie war da der Studienaufbau und das Skalenniveau beispielsweise? Nee, aber dass man halt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie schafft man das überhaupt, eine dermaßen große Stichprobe aus? Ich habe es gerade mal dem hier aufgemacht. Ungefähr 52.000 Professorinnen in Deutschland haben wir davon, also dann wirklich so einen großen Bestandteil zu erreichen.
Ja, also da muss ich nochmal sagen, wir hatten ja die Befragung jetzt im Rahmen des CAE-Hochschulrankings durchgeführt. Also die Daten sind auch, sage ich mal, in einfacher, nutzerinnenfreundlicher Form auch in dieses Portal zur Studienorientierung von der Zeit, für die wir auch die Ranking-Daten erstellen, eingeflossen. Also es ging jetzt nicht nur um eine wissenschaftliche Zweitverwertung, sondern da waren quasi die Daten auch primär für gedacht. Und mit dem Ranking haben wir einfach einen wunderbaren Feldzugang, der so über Jahre oder Jahrzehnte sich auch etabliert hat. Also wir erfragen an den einzelnen Fachbereichen immer die Namen der Professorinnen und E-Mail-Adressen. Mittlerweile wird das natürlich immer schwieriger, aus Datenschutzgründen solche Namenslisten zu erheben, weshalb wir den Fachbereichen auch anbieten, dass sie die Professorinnen selbst einladen. Also sie bekommen dann von mir Muster-Einladungstexte und individuelle Zugangscodes zum Fragebogen und versenden dann quasi die Einladung selbst an ihre Professorinnen des Fachbereichs. Ja, und auf die Weise erreichen wir eben ganz, ganz viele, ne? Und müssen jetzt gar nicht selber recherchieren und quasi so eine eigene Stichprobe anlegen, sondern ja, können da, oder in dem Fall konnte ich dann halt einfach glücklicherweise auf diesen tollen Feldzugang des Hochschulrankings zugreifen.
Wahnsinn. Kann man sagen, wie viele das denn tatsächlich gewesen sind, die in eurem ersten Bucket drin waren? Also quasi wie die Response Rate ist, kann man das sagen?
Ja, also tatsächlich haben wir so über die Fächer hinweg bei der Professorinnenbefragung immer so relativ gute Rückläufe zwischen 30-35%, aber es variiert auch stark nach Fächern. Ich kann das jetzt leider seit einigen Jahren nicht mehr ganz genau ausrechnen, weil, wie gesagt, einige Fachbereiche oder auch immer mehr selbst versenden und nicht alle melden mir zurück, wie viele Professorinnen sie angeschrieben haben. Deswegen ist das immer nur so eine ungefähre Schätzung. Ja. Aber tatsächlich haben wir bei dieser Befragung immer eine ganz gute Teilnahmebereitschaft und sehr gute Rückläufe.
Und dann müssen wir uns das so vorstellen, dass es halt einen klassischen Online-Fragebogen gab, in dem ich diese Future Skills gesehen habe, eingeschätzt habe nach ihrer Bedeutsamkeit für mein Fach und nach der Intensität, wie ich das in meiner Lehre schon integriert habe, nicht wahr?
Genau. Also nach dieser Bedeutsamkeit haben wir auch nur einen Teil der Fächer gefragt, das erst in der zweiten Erhebungsrunde. Und da haben wir aber dann festgestellt, dass an der Stelle viele Dropouts waren, weil die Professorinnen, glaube ich, nicht diese ganze Liste an Future Skills ein zweites Mal beantworten wollten, weshalb wir diese Frage dann leider in der dritten Erhebungsrunde wieder rausgenommen haben. Also ich hätte sie gern drin gehabt, aber ja, man muss ja eben auch darauf achten, dass man da möglichst wenig Dropouts hat über den Fragebogen hinweg. Wir haben ja auch noch mit der Befragung andere Themen beleuchtet, jetzt nicht nur die Future Skills. Genau, aber für einen Teil der Fächer haben wir eben auch diese Daten zur Wichtigkeit, genau.
Ich habe mich beim damit befassen gefragt, ob das auch was damit zu tun hat, wie groß denn die mögliche Einflussnahme auf die Curriculumsgestaltung ist. Wie schätzt du das ein beim Blick auf die Daten?
Also du meinst jetzt von Lehrenden oder von...
Ja, wenn ich jetzt also in eurer Befragung vor mir habe, wie wichtig ist jetzt für mich das Thema, was haben wir hier noch vielleicht mal Schönes mit dabei, hier mein Lieblingsthema, Ambiguitätskompetenz. Vielleicht kannst du bei der Gelegenheit gleich nochmal droppen, was das denn ist. So, und hier soll ich Ambiguitätskompetenz für mich irgendwie in der Wirtschaftsinformatik verorten, wie groß die Bedeutung ist. Dann würde ich intuitiv auch mir eben die Frage stellen, ja gut, wo stehen wir denn gerade zum Beispiel zum Thema Akkreditierung oder Reakkreditierung? Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Einflussmöglichkeiten habe ich individuell als Professor beispielsweise oder als lehrende Person auf das Curriculum Einfluss zu nehmen, welche Stakeholder gibt es da beispielsweise noch? Das sind so Fragen, die mich da sofort auch tangiert haben, als ich die Studie gelesen habe. Ja, das ist damit gemeint. Vielleicht hast du da ja auch eine Einschätzung zu, inwieweit die einschwingen.
Ja. Also ich habe mich mit dem Thema auch sehr stark beschäftigt, auch mit einer Kollegin von mir, der Janika Budde, die auch am CAE und auch in diesem Hochschulforum Digitalisierung mitarbeitet. Und wir haben da tatsächlich auch so ein Modell zentraler Handlungsfelder erstellt, die eben wichtig sind, wenn wir Future Skills in die Curricula hineinbringen möchten. Und da ist irgendwie so auch so eine ganz klare Aussage, dass wir jetzt die Integration von Zukunftskompetenzen nicht einzelnen Statusgruppen, etwa nur den Lehrenden, zuschreiben können, sondern dass es eben auch so eine Organisationsentwicklung braucht. Und wir sind da so ein bisschen von diesem klassischen Change-Management-Modell wollen, sollen, dürfen, können ausgegangen und haben versucht, das auch mal für die Hochschule zu übersetzen. Und daraus sind dann die Handlungsfelder Kultur, Gender-Setting, Struktur und Kompetenz geworden. Und all diese Bereiche müssen im Grunde auch übergreifend von allen Statusgruppen bearbeitet werden an der Hochschule, um Future Skills irgendwie nachhaltig und dauerhaft zu verankern. Grundsätzlich bräuchte man aber auch in den einzelnen Fächern vielleicht auch nochmal so fachübergreifend innerhalb der Fachgesellschaften so einen Austausch, was jetzt wirklich die zentralen Future Skills des Faches sind. Und diesen Austausch braucht es aber auch sicherlich nochmal hochschulintern, denn wenn man sich mal so diese Future Skills Literatur anguckt, werden teilweise bis zu 300 Future Skills in Meta-Analysen gefunden, die sich natürlich auch viel mehr komprimieren lassen auf bestimmte Dimensionen. Aber da ist irgendwie auch klar, es können nicht alle alles machen, sondern man muss da tatsächlich im Fach auch priorisieren. Und das natürlich erstmal so im fachlichen Austausch hochschulübergreifend, aber dann auch sicherlich nochmal für die eigenen Studiengänge an der eigenen Hochschule reflektieren. Genau, jetzt bin ich irgendwie von der Ambiguitätskompetenz ein bisschen abgekommen, ne?
Jetzt entnehmen wir uns noch. Was ist Ambiguitätskompetenz?
Ja, da geht es eben darum, dass Menschen Unsicherheiten auch aushalten können und auch mit Widersprüchen gut umgehen können und sich davon jetzt im Grunde auch nicht verunsichern lassen, sondern eben auch so in widersprüchlichen Situationen erfolgreich handlungsfähig sind sozusagen.
Ja, okay, dankeschön. Ich würde noch eine Frage auf jeden Fall haben zu der institutionellen Verteilung. Ihr habt eine Unterscheidung gemacht, zumindest visuell, zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften beziehungsweise FH oder ihr habt auch in der dualen Hochschule hingeschrieben. Zeigt sich da irgendein Unterschied in den Daten? Wie ist das?
Ja, also das habe ich mir natürlich angeguckt und hätte die Daten auch separat für die Hochschultypen ausgewiesen. Es war aber so, dass es entweder je nach Future Skill nur sehr, sehr kleine oder auch gar keine Unterschiede waren, die ich da gefunden habe, weshalb ich mich dann dazu entschlossen habe, diese Daten aggregiert über die Hochschultypen auszuweisen, weil es dann im Grunde auch so ein bisschen einfacher ist und handelbarer und übersichtlicher in dem Ergebnis. Aber ich habe mir das natürlich differenziert angeschaut und auf Grundlage der Daten dann auch entschieden, dass man diese Daten aggregieren kann. Aber es hätte auch theoretisch ein ganz anderes Ergebnis zustande kommen können und wäre vielleicht sogar erwartbar gewesen, dass KAW in bestimmten Kompetenzen auch irgendwie weiter sind als die Universitäten.
Aber ist quasi nicht, also kann man nicht sagen, ne?
Nee, genau.
Okay, richtig verstanden. Okay, dann haben wir jetzt auch rausgearbeitet, dass im Prinzip eine Arbeitsgrundlage für dich dieses Framework für Zukunftskompetenzen vom Stifterverband war, wo du ja auch Mitautorin bist. Vielleicht könntest du uns da mal mitnehmen, also um das nochmal zu verstehen. Das war quasi die Grundlage, um auf diese Future Skills zu kommen, vielleicht auch nochmal zu adaptieren. Aber ihr habt auch nochmal eine separate Arbeit und auch separate Publikationen herausgebracht, die sich eben im Kern mit den auch teilweise schon sehr weit bekannten Future Skills an sich also auseinandersetzen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen.
Genau, also ich war ja im vergangenen Jahr Mitglied so einer wissenschaftlichen Taskforce des Stifterverbands, in der Vertreterinnen aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und auch der Wirtschaft waren und ja, die auch sehr interdisziplinär angelegt war. Und ja, dieses Stifterverbands-Framework zu Future Skills ist immer so auf den Zeithorizont der nächsten 5 Jahre angelegt. Deswegen gab es auch schon zwei Vorgängermodelle, die 2018 und 2021 publiziert wurden. Ja, warum macht man das jetzt so häufig? Man muss ja sagen, dass Future Skills darauf ausgerichtet sind, Menschen auf dynamische und ungewisse Zukünfte vorzubereiten. Und da ist jetzt dann so ein statisches Kompetenzverständnis wenig geeignet. Und es ist dann auch einfach erforderlich, dass man Future Skills Frameworks regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Und damit kann man dann eben auch ermitteln, ob bestehende Kompetenzen weiterhin tragfähig sind oder ob ja auch neue Anforderungen hereinkommen. Und ja, vielleicht mal zu dem Design, wie wir da vorgegangen sind. Das war so ein mehrstufiges Mixed Methods Design, relativ aufwendig. Wir haben Zukunft erstmals in diesem Framework über Megatrends operationalisiert und haben hier zuerst so eine Megatrend-Befragung durchgeführt. Hier wurden 17 Megatrends aus vorhandenen Studien identifiziert und wir haben dann Teilnehmende sowohl aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, Politik, aber auch aus der Wissenschaft die Wichtigkeit dieser Megatrends bewerten lassen und haben daraus die 6 als am wichtigsten bewerteten Megatrends identifiziert. Und die haben wir dann wiederum reingegeben in 2 so co-kreative Workshops. Und ja, hier wurden dann für diese Megatrends zunächst solche Folgen identifiziert, die sich daraus ergeben. Und in einem zweiten Schritt dann aber auch Kompetenzen, die zur Bewältigung dieser Folgen abzuleiten sind. Und daraus hat die Taskforce dann wieder sozusagen die einzelnen Kompetenzen ermittelt und ja zu so einem Framework konsolidiert. Und dieses haben wir dann nochmal in eine große Befragung mit über 1000 Personen aus diesen 4 Stakeholder-Gruppen, die ich eben schon genannt hatte, also Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, reingegeben. Und haben da nochmal die Wichtigkeit der einzelnen Kompetenzen einmal global bewerten lassen für so alle Herausforderungen, die es aktuell so gesellschaftlich gibt und dann aber auch nochmal für diese einzelnen Megatrends. Und da hat es sich eigentlich schon gezeigt, dass dieses Framework schon sehr, sehr gut war, dass so auf Basis dieser co-kreativen Workshops entstanden war. Also dass da eigentlich dann diese Befragung dann primär dazu diente, noch 1, 2 fehlende Future Skills aufzunehmen und auch so an den Definitionen und Begrifflichkeiten nochmal so ein bisschen zu schärfen. Genau, also das war im Grunde so ein sehr aufwendiges, mehrstufiges Erhebungsdesign, wie wir jetzt zu diesem neuen Framework gekommen sind. Und ja, tatsächlich ist dieses Framework jetzt auch so ein bisschen anders aufgebaut. Es ist ja immer so eine dreiecksförmige Darstellung. Und unten in diesem Dreieck hat man immer die Kompetenzen, die quasi für Menschen insgesamt in unserer Gesellschaft oder auch Mitarbeitende in Unternehmen in der Breite relevant sind. Und in der Vorgängerversion waren sie noch so als klassische Kompetenzen benannt, sowas wie Kommunikation, Lernkompetenz, kritisches Denken. digitale Kompetenzen und transformative Kompetenzen enthalten. Und das Ganze hat sich jetzt so weiterentwickelt durch unsere empirischen Ergebnisse, dass quasi diese grundlegenden Kompetenzen die Basis bilden für alles. Also die sollte wirklich jeder Mensch haben: kritisches Denken, Kommunikationskompetenz, Problemlösekompetenz, Lernkompetenz, Kreativität. Und dass diese aber auch die Basis bilden für den Erwerb weiterer Future Skills. Und neben diesen grundlegenden Kompetenzen haben wir jetzt noch diese Dimension transformative Kompetenzen, gemeinschaftsorientierte Kompetenzen und digitale Kompetenzen identifiziert, die dann eben auch nochmal ganz stark auch die KI-Kompetenzen beinhalten, die vorher noch nicht enthalten war. Also man sieht einige Ähnlichkeiten zu den Vorgänger-Frameworks, aber doch auch wieder so ein paar Unterschiede, sowohl in den enthaltenen Kompetenzen auf der kleinsten Ebene als auch in den Dimensionen, also diesen übergeordneten Dimensionen, die das Framework enthält.
Was genau. Mir positiv daran auffällt, ihr schreibt auf der anderen Seite, wo du quasi das den ersten Teil von unserem Gespräch präsentierst, deine Daten präsentierst, also ihr nennt es ja Datencheck, da steht drin, inwieweit denn ArbeitgeberInnen eben an die Hochschullehre anknüpfen können, beziehungsweise wie sich das dort widerspiegelt. Und das finde ich gerade methodisch hier sehr gut, dass man eben sieht, ihr habt in der, sagen wir mal, zugrunde liegenden Studie, wo die Future Skills herkommen, da habt ihr eben in einer sehr großen Gruppe an Personenkreisen elaboriert, welche Future Skills das überhaupt sein können. Sonst hätte man vielleicht auch denken können, ja Mensch, wenn man jetzt eben nur das Lehrpersonal von Hochschulen und Universitäten fragt, haben die denn überhaupt die Ideen? Aber das ist ja viel komplexer, als man das vielleicht auf den ersten Blick meint. Das ist, glaube ich,
Und ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz zentraler Mehrwert dieses aktuellen Frameworks gegenüber den Vorgängern. Da wurden nämlich tatsächlich Expertinnen und Unternehmen befragt. Also es gab da Interviews und auch quantitative Befragungen. Und da hätte man ja immer so einwerfen können oder einwenden können, dass diese Future Skills vielleicht gar nicht so relevant sind für andere Fächer, beispielsweise die Medizin oder die Biologie, weil eben dieses Framework sehr stark so an den Interessen des Arbeitsmarktes entwickelt wurde. Und jetzt haben wir uns quasi über diese Megatrends angenähert und die betreffen natürlich jeden und auch jedes Fach und die Hochschulbildung insgesamt, wenngleich da die Fächer auch unterschiedliche Lösungen entwickeln müssen oder manche Megatrends vielleicht mehr adressieren als andere. Und damit ist es dann eben auch so ein Framework, was für Hochschulbildung insgesamt oder auch Gesellschaft insgesamt und Berufsfelder insgesamt Gültigkeit hat und verwendet werden kann, ne?
Ja, das glaube ich, ist auch einfach eine gute Richtschnur, denke ich, um sich selber Orientierung zu verschaffen. Was kann man vielleicht an der eigenen Lehre auch mal modernisieren oder an einem Curriculum modernisieren? Aber auch wenn man in die Praxis schaut, in Richtung Managemententwicklung, Kompetenzentwicklung, ganz allgemein eben zum Thema betriebliche Bildung auch und Weiterbildung, kann man das auch wunderbar heranziehen. Also das wird sicherlich weiter viel zitiert werden. Mit dem Blick ein bisschen auf das, was man jetzt rausziehen kann, ich sag mal auf beide großen Studien, was wäre denn so dein Wunsch, was es auslöst? Also welche Implikationen es im Hochschul- und Universitätswesen vielleicht auslöst?
Ja, also ich möchte jetzt nicht, dass Hochschulen dieses Framework wie so eine Blaupause verwenden und eins zu eins jetzt überstülpen über alle Fächer, alle Studiengänge, sondern es soll eigentlich so ein Orientierungsrahmen sein, der aber dann auch wirklich Anregungen bildet für hochschulinterne Diskurse, aber auch hochschulübergreifende Diskurse innerhalb der einzelnen Disziplinen und auch nochmal so Anlass bietet, so eigene priorisierte Kompetenzrahmen zu erstellen. Ne? Also die Liste der Future Skills ist sehr, sehr lang. Nicht alle können alles bearbeiten. Und ich denke, da sollte man dann auch für das eigene Profil der Hochschule zum einen, aber auch dann natürlich für das Fächerprofil insbesondere die Future Skills priorisieren, die besonders relevant sind für das Fach, aber auch natürlich im Hinblick auf die spätere Berufstätigkeit der Studierenden. Also es soll eher so ein flexibler Orientierungsrahmen sein, der zur Diskussion anregt, aber dann auch sehr gerne individuell angepasst werden kann.
Du hast vorhin relativ zu Anfang schon so ein paar Limitationen genannt. Die habe ich eigentlich alle mehr verstanden als Aufruf für weitere Forschung.
Ja.
Was hast du vielleicht noch vor, als nächstes hier zu forschen in dem Segment? Oder vielleicht, was hast du für Ideen, wie man das vielleicht auch mal operationalisieren könnte auf kleinerem Niveau, in einer Abschlussarbeit oder in einer zukünftigen Doktorarbeit? Weil das Schöne ist ja, diese Daten, die kann man hier übrigens in diesem Dashboard auch zum Teil runterladen. Das heißt, man kann darauf weiter dran rumdenken und vielleicht eigene Forschungsimpulse und Gedanken entwickeln. Was sagst du dazu? Was hast du
vor? Und also jetzt grundsätzlich erstmal aufbauend auf meinen eigenen Arbeiten, würde ich gerne, wie eben schon erwähnt, nochmal stärker unterscheiden zwischen dieser expliziten Förderung, also tue ich aktiv etwas, dass Future Skills auch erworben werden von meinen Studierenden, also formuliere ich zum Beispiel Future Skills als Lernziele, gestalte ich meine Lehre und Prüfungen kompetenzorientiert oder ist es eher noch so auf diesem Stand der impliziten Förderung, dass ich meine, dass ich so im Rahmen meiner regulären Fachlehre irgendwas mitfördere. Also das, finde ich, müsste man irgendwie nochmal stärker auseinandernehmen. Und dann ist es ja so, dass in meiner Studie auch einige Kompetenzdimensionen noch gar nicht enthalten waren. Also zum einen die KI-bezogenen Kompetenzen und auch diese ganz neue Dimension, die jetzt in das Framework reingekommen ist, diese gemeinschaftsorientierten Kompetenzen, die jetzt auch sehr stark getrieben sind durch diesen Megatrend demokratische Kultur. Also das sind zum Beispiel auch Kompetenzbereiche, denen man sich jetzt wunderbar auch im Rahmen so einer Masterarbeit mal widmen könnte und die ich bislang noch nicht berücksichtigt habe. Im Hinblick auf KI-Kompetenzen machen wir jetzt was mit der aktuellen Professorinnenbefragung. Das ist schon mal so ein kleiner Ausblick, dass da vielleicht auch in diesem Jahr nochmal Daten von mir dazu publiziert werden. Grundsätzlich muss man sagen, also ich hätte gerne noch mal stärker so Anforderungsanalysen für Bereiche außerhalb der bislang sehr stark fokussierten Bereiche Technologie und Wirtschaft, auf die viele Frameworks fußen. Und man könnte zum Beispiel mal zentrale Future Skills speziell für das Gesundheitswesen, für die Pflegewissenschaft untersuchen. Und hätte hier dann eben auch die Möglichkeit, solche fachspezifischen Kompetenzrahmen zu entwickeln. Dann bräuchte man auch noch eine viel stärkere Evaluation von Lehr- und Prüfungsinnovationen. Es wird immer im Grunde so die Botschaft gebracht, dass wir die Lehre anders gestalten müssen als bisher, also weg von dieser reinen Wissensvermittlung hin zur Handlungskompetenz und hier eignen sich im Grunde auch verschiedene Lehrformate wie forschendes Lernen, problembasiertes Lernen, projektbasiertes Lernen oder Challenge-Based Learning. Und da bräuchte es aber im Grunde auch nochmal so eine Evaluation, welchen Effekt solche Lehrformate auf der Ebene einzelner Future Skills haben. Da könnte man auch sehr viel so im Rahmen dieses Scholarship of Teaching and Learning Ansatzes machen, also dass Lehrende auch selbst ihre eigene Lehrveranstaltung sozusagen wissenschaftlich evaluieren und untersuchen. Ja, dann bräuchte man im Grunde auch validierte Testverfahren für viele Future Skills. Also bei manchen Future Skills kann man da auch auf etablierte Tests zurückgreifen, aber insbesondere jetzt für diese neueren Future Skills gibt es da noch wenig. Und was natürlich so ein ganz großer Brocken ist, ist Evidenz zur prognostischen Validität, insbesondere um auch so Kritiker zu überzeugen. Also inwieweit führt der Erwerb von Future Skills oder von Kompetenzzuwächsen dann tatsächlich zu positiven Outcomes für das Individuum, für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. Aber selber Wissenschaftler, du weißt, wie schwierig es ist, dass man eben auch so andere Einflüsse dann konstant hält in solchen Studien. Also man bräuchte da irgendwie sehr schlaue Längsschnittdesigns oder vielleicht auch so mehr Ebenenanalysen. Das ist aber im Grunde so ein ganz großer Brocken, an den man irgendwie mal ran müsste, um eben auch zu zeigen, welche Effekte Future Skills auf Individuum, Arbeitsmarkt und Gesellschaft auch haben. Genau, das wären im Grunde so meine großen Ideen, was man im Grunde vielleicht jetzt auch prioritär angehen müsste.
Wow, ich glaube, so einen kompletten Vektor an Forschungsimpulsen der Reihe nach gab es hier noch gar nicht. Das ist echt stark. Also da war, glaube ich, für jedes Level was dabei. Liebe Nina, meine typische Schlussfrage versuche ich mir so ein bisschen zu framen auf meine Denomination, die Verwaltungsdigitalisierung, / Verwaltungsinformatik. Du kennst auch unsere Hochschule ein bisschen. Wenn du jetzt mal auf diese Future Skills schaust, was wäre denn aus deiner Sicht ein Subset an Future Skills vielleicht oder worauf würdest du den Fokus legen? Was würdest du sagen? Was ist wichtig? Was braucht Deutschland für die Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung? Kann man da irgendwie ein bisschen was rauskitzeln aus dir?
Ja, also ich habe mir, also speziell für die Verwaltungsinformatik habe ich natürlich jetzt keine Befunde, aber ich hatte mir jetzt auch im Vorfeld schon mal nochmal speziell die Informatik und Wirtschaftsinformatik, für die ich ja Daten habe, angeschaut. Und da sieht man, dass diese Fächer ja bei den Digitalkompetenzen schon ziemlich gut aufgestellt sind, aber dass zum Beispiel diese digitale Ethik noch nicht besonders stark gefördert wird. Das ist ja auch so ein Aspekt, der jetzt gerade bei KI immer mehr Wichtigkeit bekommt. Also hier geht es um das kritische Hinterfragen von digitalen Informationen und Auswirkungen des eigenen digitalen Handelns und auch um ethische Entscheidungsfindung. Also ich denke, das wäre so ein Bereich, der noch ganz viel Luft nach oben hat. Und ich habe mir dann auch nochmal diese Daten zur Wichtigkeit von Future Skills angeschaut aus der Informatik. Und hier finden sich insbesondere für interkulturelle Kommunikation, Resilienz und auch Dialog- und Konfliktkompetenz so relativ hohe Gaps zwischen der eingeschätzten Wichtigkeit aus Professorinnensicht und der aktuellen Umsetzung in der Lehre. Also ich denke, das sind auch nochmal so Handlungsfelder, die nochmal stärker bearbeitet werden können. Man muss aber sagen, zumindest so in Informatik und Wirtschaftsinformatik steckt schon ganz viel drin an Future Skills. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für Studierende auch immer sichtbar gemacht wird. Und ja, Studierende müssen ihre Kompetenzen eben auch kennen und benennen können. Und da haben im Grunde ja die Hochschulen oder Lehrenden auch ganz unterschiedliche Maßnahmen, die sie da in den Blick nehmen können. Also sei es die Formulierung als Lernziele in Modulhandbüchern, die Selbstreflexion über Kompetenzen, zum Beispiel mit Portfolios oder auch neuerdings so die Vergabe von Open Educational Badges. Und ich vermute, hier ist noch ganz viel Potenzial. Und ja, diese Sichtbarkeit ist im Grunde so ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht dazu nochmal als Beispiel. Ich habe mich damit neulich mal mit einem Masterstudierenden unterhalten, der so im Bereich Transformationsstudien studiert, und wenn man ihn so hörte, war dieses ganze Studium schon sehr kompetenzorientiert gestaltet, also ganz innovative Lehr-Lernformate, Prüfungsformate, und dann sagt er am Ende zu mir, ja, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich kann. Ich habe irgendwie gar nichts gelernt in meinem Masterstudium, und ich finde, das macht so schön deutlich, wie viel Potenzial man im Grunde verschenkt, wenn man ja die Kompetenzen für die Studierenden auch nicht sichtbar macht und der Einzelne nicht weiß, welche Kompetenzen er erworben hat. Also das sind eben auch so ganz wichtige Aspekte für die Kompetenzentwicklung. Ja, ich würde eigentlich sagen, die technischen Kompetenzen sind sicherlich gut abgedeckt jetzt so in deinem Studiengang. Also es geht dann eher darum, dass man Studierende auch befähigt, kritisch, reflektiert und kreativ mit Technik und KI umzugehen. Das vielleicht mal so als Schlusswort.
Liebe Nina, ich danke dir. Du hast ja eine Stunde Zeit genommen. Du bist ganz tief mit uns reingegangen in eure Daten, die du erhoben hast, mit über oder ganz knapp 9000 Professorinnen und Professorinnen. Total stark. Wir haben in die Stifterverbandsstudie reingeschaut. Ich habe super viel mitgenommen und kann nur Dankeschön sagen, liebe Nina.
Ich danke dir, Nikolai. Hat total viel Spaß gemacht.
Soweit also mein Gespräch mit Dr. Nina Horstmann zum Thema Future Skills. Im Forschungsimpuls geht es dieses Jahr in der gewohnten Form weiter, in etwas engerer Taktung, ab jetzt hoffentlich wieder nach einer kurzen Pause aus umzugstechnischen Gründen. Es gibt viel zu besprechen und zu berichten in der Welt der Forschung. Ich freue mich auf die nächste Episode und bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann.